Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen hier zu unserem zweiten Open-Air-Gottesdienst. Immerhin dürfen wir jetzt beim Nicht-Singen die Masken abnehmen und beim Singen bitte ich sie wieder aufzusetzen. Deshalb singen wir auch vor, damit es ein bisschen voller klingt und nicht so dumpf hinter den Masken. Aber nächste Woche dürfen wir auch ohne Maske singen. Ich hoffe mal, dass das Wetter auch wieder so gut mitspielt. Schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer vom Podcast. Und ich danke Carsten Hillbrands, dass er sich so spontan bereit erklärt hat, die Technik kurzfristig zu übernehmen. Wir wollen nun gemeinsam beten mit Worten aus dem Psalm 103. Und ich bitte Sie, im Gesangbuch die Nummer 745, 1 und 2 aufzuschlagen. 745, 1 und 2.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade über denen walten, die ihn fürchten. Lässt er unsere Übertretungen von uns sein.
Und ich bitte Sie auch bei der Liturgie mitzusingen. Das sind die Liturgieblätter, die uns eben schon ein paar Mal fliegen gegangen sind. Da finden Sie die Melodien. Beten. Guter Gott, manchmal fühlen wir uns ganz verloren. Manchmal haben wir uns selber verloren. Manchmal würden wir uns am liebsten verstecken. Manchmal sehnen wir uns danach, gefunden zu werden, obwohl wir, vielleicht auch vor dir, davonlaufen. Geh uns nach, wenn wir vom Weg abkommen oder ihn gar nicht mehr sehen. Kümmere dich um jede und jeden von uns. Herr, erbarme dich. Wir singen Meine engen Grenzen.
Thank you.
Wir können von Glück sagen, dass wir einen Gott haben, der sich immer wieder neu über uns erbarmt und es gut mit uns meint. Der Gnadenzuspruch heißt für heute: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Beten. Gott, lebendige Kraft, du Quelle des Lebens. Dein Wort verheißt den traurigen Trost. Deine Nähe schenkt den rastlosen Frieden. Deine Liebe macht unser Herz fest und froh. Erfülle du uns mit deiner Gegenwart im Heiligen Geist, auch jetzt und hier. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und der Heiligen Geisteskraft lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Wir hören als Lesung Lukas 15, 1-10, und wem es möglich ist, den bitte ich, sich dazu zu erheben.
Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er's findet? Und wenn er's gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Halleluja! Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja!
Auf das Wort Gottes hin wollen wir nun gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Die Kollekte für die Diakonie und die Ausgangskollekte sammeln wir nachher gemeinsam zusammen draußen, sage ich schon, am Ausgang. Ist so ungewohnt hier draußen. Geh aus mein Herz und suche Freud. Das ist das nächste Lied. Ich muss Sie leider wieder bitten, die Masken aufzusetzen. Nummer 503, 1 und 13. 503, 1 und 13. Unser Hören und Reden. Amen. Liebe Gemeinde, diese Woche ging eine Geschichte durch die Medien. Ich weiß nicht, ob Sie sie auch gehört haben, dass ein Taucher beim Tauchen in das Maul eines Walfischs geraten sein soll. Er war im Walfisch gelandet und sein Kumpel, der oben noch im Boot war, hat tatsächlich gesehen, wie der Wal ihn dann wieder an die Meeresoberfläche gespuckt hat. Und man konnte im Internet ein Interview sehen und hören mit diesem Fischer, der sehr glaubwürdig gesagt hat, also er konnte im Maul noch weiter atmen, weil er ja sein Atemgerät dabei hatte. Es wäre schlagartig dunkel geworden und er hätte einen Druck gespürt. Und dann war er heilfroh, als er wieder oben ausgespuckt worden ist. Und da habe ich mir gedacht, was für eine Steillage für eine Predigt über Jona. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Und deshalb geht es heute um Jona. Jona ist ja eine sehr bekannte Geschichte, oft gemalt. Das geht im Kindergarten schon los, der Mann im Walfisch, obwohl in der Bibel gar nicht von einem Wal die Rede ist, sondern von einem großen Fisch. Aber ich muss sagen, die Fische können schon recht groß sein. Ich habe ja einen Tauchschein und immer, wenn wir im Wasser waren, habe ich auch gedacht, oh, das sind aber große Mäuler. Und das muss gar nicht mal ein großer Hai sein, sondern auch die harmlosen Haie, ist wie ein Scheunentor. Also da wollte ich nie reingeraten und ist mir auch Gott sei Dank nicht passiert. Ich habe mich auch ferngehalten von diesen Riesenfischen, aber die gibt es wirklich und das ist sehr beeindruckend. Von daher habe ich mir früher immer überlegt, geht das eigentlich, dass ein Mann von einem Wal verschluckt wird? Ich glaube, theoretisch geht das. Ja, also auch von anderen Fischen, das ist schon nicht ganz unwahrscheinlich. Was war passiert? Die Jona-Geschichte ist ja sehr bekannt. Jona war ein Auftragsprophet. Er hatte den Auftrag von Gott, er sollte nach Ninive gehen und dort den Menschen den Untergang verkünden. Und Jona hatte da aber keine Lust zu. Er macht seinen Job nicht. Dazu muss man wissen, dass Ninive damals die Großstadt schlechthin war, im Land der Assyrer lag, also bei den Feinden sozusagen. bei den Ungläubigen und Jona hat gesagt, mache ich nicht. Ist in die entgegengesetzte Richtung auf ein Schiff gestiegen nach Tarsus und wollte weg. Und hat gedacht, wenn ich mit dem Schiff Richtung Tarsus fahre, dann findet mich Gott da nicht mehr. Ich mache den Job nicht. Gut, er geht auf das Schiff und kaum sind die unterwegs, kommt ein großer Sturm auf. Das Schiff gerät in Seenot und die Seeleute, alles Nicht-Juden, also Heiden im Sinne von Jona, versuchen durch Beten, durch Rudern alles zu erreichen, dass sie doch noch wieder an Land kommen. Sie werfen auch das Los, eine recht abergläubische Praxis und jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Jona sagt dann zu ihnen, pass mal auf, ich glaube, das liegt an mir, dass wir hier so in die Bedouille gekommen sind. Ich habe einen Auftrag und bin davor abgehauen und es geht nur mit euch weiter, wenn ihr mich ins Meer werft. Das wollen die eigentlich erst nicht, es gibt große Diskussionen, aber Jona sagt dann doch, macht das. Und so passiert das auch, sie werfen ihn über Bord, auf den Vorschlag vom Jona selber. Das heißt, die Seeleute werden gerettet und Jona schwimmt also und jetzt kommt der große Walfisch ins Spiel. Gott schickt den Walfisch und der verschluckt den Jona. 3 Tage und Nächte, heißt es in der Bibel, ist er im Bauch des Walfischs. Gut, das kann man natürlich jetzt symbolisch verstehen und viele Christen sagen auch, das ist schon ein Hinweis auf Jesus, am 3. Tage auferstanden sozusagen. 3 Tage und Nächte im Bauch des Walfischs. Ja, für den Jona, ne? Er wollte es ja nicht anders, der sitzt jetzt in dem Walfisch und hat geschenkte Zeit. In dieser besonderen Ausnahmesituation hat er ja auch Zeit nachzudenken. Gott schickt den Fisch und der spuckt ihn am 3. Tag wieder an Land. Nach der Rettung geht Jona jetzt nochmal los. Gott hat zu ihm gesagt, pass mal auf, jetzt aber wirklich. Dann geht er nochmal los und bringt seine Botschaft an den Mann und die Frau und sagt, Ninive wird untergehen und zwar in 40 Tagen, auch wieder so eine symbolische Zahl, wenn ihr euch nicht ändert und umkehrt. Denn das ist es, was Gott euch vorschlägt. Entweder ihr ändert euer Leben, oder so sagt Gott, ich werde eure Stadt und euch damit auch zerstören. Ja, und der König damals, der hat sich tatsächlich besonnen. Damit hatte Jona überhaupt nicht gerechnet, dass der König der Assyrer seine Meinung ändert. Der König besinnt sich, begreift, worum es geht, wie ernst das ist und sagt, wenn wir recht bedenken, wann geschieht schon mal sowas? Das nehmen wir jetzt mal ernst. Der Herrscher von Ninive also sagt seinen Leuten, geht in Sack und Asche. Daher kommt das. Sie hüllen sich in Säcke und schwärzen sich mit Asche. Sie kehren um, sie fasten. Alles, was möglich ist, um das abzuwenden, was Jona ihm verkündet hat. Sie gehen neue Wege und alte Wege neu und versuchen wirklich so zu leben, wie es Gott gefällt. Obwohl sie ihn gar nicht kennen, aber Jona hat ihnen natürlich gepredigt. Jona hat nicht viel Kapitel, kann man alles nachlesen, sehr spannend. Was geschieht dann? Gott sieht diese Bemühungen und ist überzeugt, jawohl, die Menschen haben sich geändert, die können sich ändern und Gott verzeiht ihnen. Er verzeiht auf Rache, den Menschen soll es nicht schlecht gehen. Das heißt, Gott kann sich also genauso ändern. Er hat den Jona ja hingeschickt, um zu sagen, pass mal auf, ich will die eigentlich vernichten, sag ihnen das. Aber dann ändert Gott seine Meinung. Das ist etwas, was es in der Bibel öfter gibt, dass Gott seine Meinung ändert. Man kann auch mit ihm diskutieren. Es gibt an anderen Stellen jemanden, ne, fällt der Name gerade nicht ein, der also dann handelt mit Gott. Es gibt viele. Aber bei Jona jetzt geht unsere Geschichte ja weiter. Ich lese jetzt einige Verse jeweils aus der Jona-Geschichte, aber aus einer anderen Übersetzung, die nicht so geläufig ist, aus der Bibel in gerechter Sprache. In Kapitel 4 heißt es dann, das missfiel Jona sehr und er entbrannte. Er warf sich vor Adonai hin und sagte, ach Adonai, waren nicht meine Gedanken, als ich noch in meiner Heimat war, waren das nicht meine Gedanken? Genau deshalb wollte ich nach Tarsisch fliehen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, mit langem Atem und reich an Freundlichkeit. Du überlegst es dir wegen des Unheils noch einmal anders. Jetzt, Adonai, nimm mein Leben von mir, denn ich ziehe meinen Tod meinem Leben vor. Adonai sprach, ist es gerechtfertigt, dass du entbrannt bist? Liebe Gemeinde, das ist ungewöhnlich, dieses Wort Adonai, das ist das Wort für Gott und Tarschisch ist Tarsus. Also, Gott sagt, ist es gerechtfertigt, dass du so sauer bist, so entbrannt bist, so wütend bist? Was nun, das hört sich ja schon seltsam an. Da kann sich einer nicht freuen, dass andere Menschen den guten Weg wählen und einschlagen und gerettet werden. Der Jona ist darüber sauer. Wie stur muss man da sein? Wäre das nicht ein Spitzenerfolg für ihn gewesen? Unheil angekündigt, alle gewarnt, die Menschen besinnen sich, sie rücken zusammen, sie verändern ihr ungünstiges Verhalten und werden gerettet. Das wäre doch der Erfolg für seine Mission gewesen. Besser geht's eigentlich nicht. Aber Jona, er kann sich nicht freuen. Ganz im Gegenteil, er ist sauer und eingesponnen in seine Gedanken und Schlussfolgerungen. Da, das habe ich mir ja gleich gedacht, du bist mal wieder gnädig und viel zu lieb, lieber Gott. Das konnte ja nichts werden mit der Androhung von Unheil. Mit dir, Gott, ist kein anständiger Untergang drin. Du schickst mich dahin, lässt mich im Wal da 3 Tage Angst ausstehen und jetzt gibst du mal wieder nach. Erst riskiere ich mein Leben und jetzt knickst du ein. Ausgerechnet diese Leute von Ninive, von dieser Großstadt der Assyrer, die lachen sich ja schlapp über mich und über meine Prophetengabe. Wie stehe ich nun da? Jona hätte so gerne recht gehabt. Er ist geradeaus, praktisch, einfach. Verzeihen war bei ihm nicht auf dem Plan. Er nimmt das ganze Geschehen richtig persönlich gegen sich als Jona. Dann heißt es weiter. Jona ging hinaus aus der Stadt und ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich dort eine Laubhütte und setzte sich unter ihr in den Schatten, bis dass er sähe, was in der Stadt geschehen würde. Ja, er will jetzt gucken, was passiert. Jona kann es anscheinend kaum glauben, dass er jetzt nicht die Hauptperson weiter ist und Gott nicht dafür da ist, ihm seine Wünsche zu erfüllen. Er glaubt immer noch, gleich gibt's was zu sehen. Ich gehe mal gucken, was es gleich zu sehen gibt. Vielleicht ein Spektakel, dass der Untergang doch noch kommt. So wie in Hollywood eine Aufführung geplant wird. Groß angelegte Aktion mit Riesenkosten, vollbezahlter Prophet, Schiff, ganze Ladung landet im Meer, Heuer für viele Seeleute, der Walfisch kommt, eine spektakuläre Rettung des Propheten und das läuft immer noch weiter und am Ende gibt es dann ein Happy End. Jona will zugucken, will eigentlich gerne sehen, dass Ninive untergeht. Dafür hat er sich schließlich auf den Weg gemacht. Will das große Spektakel aus der ersten Reihe mit erleben. Und was passiert? Nix. Reihe 1 gibt nicht viel zu gucken. Hat Jona nichts gelernt? Krankt seine Seele? Er kann sich nicht freuen über die anderen und mit den anderen, am Glück der anderen und hält stattdessen am liebsten am Alten fest, wartet auf den Untergang. Das ist eigentlich Starrsinn. Gott, du hast das doch gesagt und jetzt willst du retten. Ist Jona noch zu retten? Der Text in der Bibel geht weiter. Da bestimmte Adonai, Gott, einen Strauch, eine Rizinuspflanze. Der wuchs über Jona, um seinem Kopf Schatten zu spenden, um ihn aus seinem Missmut herauszureißen. Jona freute sich sehr über den Strauch. Doch die Gottheit bestimmte einen Wurm, der, als die Morgenröte am folgenden Tag aufstieg, den Strauch stach, sodass er verwelkte. Und als die Sonne aufging, bestimmte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, sodass ihm schummerig wurde und er sich wünschte, dass seine Lebenskraft ersterbe. Er sagte, mein Tod wäre besser als mein Leben. Darauf sagte Gott zu Jona, ist es gerechtfertigt, dass du wegen des Strauches entbrannt bist? Jona erwiderte, ja. Es ist gerechtfertigt, dass ich entbrannt, ja tödlich beleidigt bin. Adonai sprach zu Jona: Dich bekümmert der Strauch, mit dem du keine Mühe hattest und den du nicht großgezogen hast, der innerhalb einer Nacht entstand und innerhalb einer Nacht zugrunde ging. Ich jedoch, sollte ich nicht bekümmert sein wegen Ninive, der riesigen Stadt, in der es mehr als 120.000 Menschen gibt, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können und außerdem so viel Vieh? Liebe Gemeinde, die Zahl 120.000 wird nicht aus der Statistik des Einwohneramtes damals stammen, sondern das ist die Zahl 12 mal 10.000, die in der Bibel immer für eine riesige Menge steht. Also eine große Stadt. Gott gibt nicht auf. Er hat die Stadt Ninive gerettet, nachdem sich die Menschen besonnen haben. Und nun muss er sich noch um seinen widerspenstigen Propheten persönlich kümmern, den Jona. Nach so vielen Schulstunden auf dem Schiff, im Walfisch, während der Arbeit, nach so vielen Möglichkeiten zu lernen, bekommt Jona jetzt noch mal Einzelunterricht, ganz praktisch, mit einem Rizinusstrauch. Nachhilfeunterricht sozusagen für den Propheten. Gott sagt, jetzt kannst du endlich mal kapieren, wie ich bin und wie ich handle. Ich bin doch Gott, der das Leben liebt und den Tod nicht will. Ich bin Gott, der verzeiht und nachgeht, wenn die Menschen sich verändern. Und mit diesem kleinen Erlebnis, das an Jonas Gefühle und Empfindungen appelliert, weil er sonst fast einen Sonnenstich gekriegt hätte und in der Sonne vertrocknet wäre, kommt die Wendung. Er muss es erst am eigenen Leib spüren, dass Gott gnädig ist. Da hat der Walfisch nicht viel genützt. Da muss erst noch ein Rizinusstrauch eingehen. Guck doch, sagt Gott zu Jona sozusagen, du fühlst und verstehst, du hast gar kein Herz aus Stein. Warum willst du denn lieber sterben als leben? Du bist doch gar nicht grausam. Du hast diesen Rizinusstrauch lieb gewonnen. Und übrigens, Rizinusstrauch ist eine Heilpflanze damals, aber wir wissen alle, in einer größeren Dosis, ja, dann ist man am Rennen. Also, du hast diesen Baum lieb gewonnen und sitzt im Schatten und jetzt trauerst du, weil er sterben muss und nicht mehr wachsen kann. Du bist doch gar nicht so beinhart, bist gar nicht so ein harter Unheilsprophet, wie du tust, sondern auch du bist ein lebendiges Wesen, was mitfühlt und sich mitfreut und jetzt hast du deine Meinung geändert. Über Menschen kannst du dich jetzt endlich mal freuen, die Gottes Willen tun, egal ob es Juden sind, Assyrer oder wer auch immer. Gott appelliert an Jonas beste Seite und das tut er auch, liebe Gemeinde, bei uns. Wenn Jona erkannt wird, der bei aller Liebe ja jetzt nicht immer vorbildlich daherkommt, dann haben auch wir eine Chance, dann habe auch ich eine Chance, neu zu werden, mich zu verändern, Verhalten, das mir und anderen nicht gefällt, abzuleben und zu gucken und zu lernen, wo gibt Gott mir denn persönlich vielleicht sogar Privatunterricht. Wo muss jeder von uns genau hingucken, um Gott bei der Arbeit zu erkennen? Gottes Spuren werden wir vielleicht entdecken, wenn wir ehrlich sind in unserem Leben. Wo steht mein Rizinusstrauch? Was ist das Zeichen oder das Beispiel, was mich packen kann? Wo steht der Rizinusstrauch im übertragenen Sinn, der uns erzählt? Nichts ist selbstverständlich. Und wenn du freundlich angeschaut wirst von Gott und von den Menschen, auch von denen, die vielleicht gar nicht zu deinem Glauben gehören und gar nicht zu deinem Volk gehören, wenn du freundlich angeschaut wirst, dann nicht, weil du es verdient hättest. Nimm es als Geschenk. Du brauchst nicht zu bezahlen, aber du darfst zurücklächeln, wenn Gott und alle anderen dich freundlich anschauen. Das hat Jona gelernt. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft haushoch überragt, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir singen das nächste Lied. Oh, jetzt ist es weg. 346, Such, wer da will, ein ander Ziel. Und der Jona hat sich auch ganz andere Ziele gesucht, aber im Endeffekt landet man doch da, wo Gott einen haben möchte. Such, wer da will, einander Ziel, und ich bitte Sie nochmal, die Masken aufzusetzen. Eins bis drei.
Wir sammeln heute wieder zwei Kollekten ein. Einmal die Diakonie-Kollekte für die bedürftigen Menschen in unserer eigenen Gemeinde. Und die zweite Kollekte, die wir sonst als Ausgangskollekte bezeichnen, ist eine Gabe für die Gemeindezentren für Gesundheit in Haiti. Und wir bitten Sie um eine Spende, damit diese Gesundheitszentren in Haiti, das ja in der Vergangenheit wieder häufig von Stürmen und von Unbill des Wetters ziemlich gebeutelt wurde, dass dort dieses Gemeindezentrum und Gesundheitszentrum eröffnet werden kann. Die Kollekte am vorigen Wochenende erbrachte einen Betrag von 179 Euro und 50 Cent. Allen Spenderinnen und Spendern sei herzlich gedankt. In der vergangenen Woche ist Friedhelm Meyer gestorben, unser langjähriger Pfarrer. Er war in Garath Pfarrer von 1965 bis zum Jahr 2000. Er war auch nach seinem Ausscheiden unserer Gemeinde noch lange Zeit verbunden. Friedhelm Meyer wurde besonders geschätzt von einem Teil der Gemeinde, die es wunderbar fanden, dass er neben dem Verkündigung des Wortes und der Dinge, die uns aufgetragen werden, sich um die Schwachen in unserer Gesellschaft zu bemühen und Boten des Friedens zu sein, diese Botschaft hat er auch draußen in der Welt in besonderer Weise vertreten. Viele Leute wussten, aha, Da kommt wieder dieser Pfarrer aus Garrat mit dem Fahrrad, kommt er und nimmt überall da teil, wo an der Stelle nach seiner Meinung einiges zu verrichten ist. Das hat ihm Kritik eingebracht und das hat ihm aber auch viel Anerkennung eingebracht. Der Friedhelm Mayer wird nächste Woche beerdigt. Der Gottesdienst, der Trauergottesdienst, findet am Mittwoch um 10 Uhr in der Dorfkirche in Ordenbach statt. Ist noch etwas aus der Gemeinde zu vermelden? Nicht.
Wir wollen Fürbitte halten und ich bitte Sie, wenn es möglich ist, sich dazu zu erheben. Du Gott, Quelle des Lebens, von dir strömt uns Sinn und Kraft und Lebensmut zu. So bitten wir dich, Gott, für alle, die auf der Flucht sind, dass sie ihren Platz finden. Für alle, denen vieles so selbstverständlich geworden ist, dass ihr Leben im Danken neue Tiefe gewinnt. Für alle, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, dass sie nicht resignieren und neue Kraft finden in dir. Für alle, die vor sich selber weglaufen, dass sie Selbsterkenntnis gewinnen. Für Rose Marie Weyershaus, dass sie leben möge bei dir und ihre Angehörigen getröstet werden durch deinen Heiligen Geist. Für Herr Mayer, dass er das schauen dürfe, was er geglaubt hat. Hab Dank für alles, was er in dieser Gemeinde an Gutem gewirkt hat. Nimm du ihn und alle Verstorbenen auf in dein ewiges Reich. Für uns alle, dass wir uns genügen lassen an deiner Gnade und weitergeben, was wir von dir empfangen und uns mitfreuen, wenn es anderen gut geht. Für Frieden zwischen den Völkern und neuen, dauerhaft guten Beziehungen zwischen Ost und West und Nord und Süd. Für alle, die krank sind, stärke sie an Leib und Seele. Mache der Pandemie ein Ende und lass die Regierenden weltweit in dieser Hinsicht weise die richtigen Entscheidungen treffen. Wir beten einen Moment in der Stille. Und alles, was uns noch bewegt, legen wir mit hinein in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können gerne wieder Platz nehmen und wir singen als Schlusslied Nummer 171, 1 bis 4. Komm Herr, segne uns. In Wüstennot sei nochmal, sich zum Segen zu erheben. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Noch einmal Platz nehmen zum Nachspiel und herzlichen Dank an die Musikerin und den Musiker fürs Singen. Der Tobias Kolb sollte eigentlich mitsingen, der ist leider erkrankt, ganz kurzfristig, und vielen Dank, Carsten, dass du eingesprungen bist hier mit der ganzen Technik. Und an alle, die mitgewirkt haben, herzliches Dankeschön.